Grenzenlos hören, Bayern 2. Radio Feature. Hintergründig, investigativ und radiophon. Immer samstags kurz nach 13 Uhr und sonntags nach 21 Uhr.
Hier, das muss es sein, oder? Hier, lass mal.
Sieht schon trostlos aus hier in den abgesplitterten Wänden. Keine Farbe mehr dran teilweise. Kacheln weggebrochen.
Also aus den ersten dreien mussten sie hochziehen in den 9., 4., 5., 6., 7., 8., 9. Genau, 11 Stockwerke hat es. Und die in den ersten drei Stockwerken sind dann nach der ersten Nacht nach oben gezogen, weil da die Steine nicht mehr hochkamen.
Hoyerswerda liegt 55 Kilometer nordöstlich von Dresden.
Schau mal, es ist nicht viel bewohnt hier. Nur ungefähr die Hälfte aller Klingelschilder haben einen Namen dran.
Anfang der 80er Jahre lebten hier 70.000 Menschen. 2016 sind es noch 30.000. Was in den Jahren dazwischen war, weiß kaum jemand. Hoyerswerda ist für Leute, die nicht hier leben, vor allem eine Woche im September vor 25 Jahren.
Darf ich Sie kurz was fragen?
Was denn?
Waren Sie 1991 schon hier?
Ja, ich bin hier aufgewachsen, habe aber keinen Bock.
Okay, danke. Also hier aufgewachsen und kein Bock.
20 war zu rabiat. Gefragt. 1991 sofort gesagt, das ist natürlich so ein bisschen ein Downer.
Hier, hinter den Hochhäusern, begann es vor 25 Jahren. Neonazis griffen die Wohnungen von Vertragsarbeitern aus Mosambik an, mit Steinen und Molotow-Cocktails. Anwohner applaudierten.
Fandst du es jetzt so dreist, dass ich da die erste Frage mit 1991
Vielleicht
gestellt
habe? Hätten wir eher noch mal fragen sollen, ist das hier das Vertragsarbeiterwohnheim?
Ja, nur, ich habe jetzt schon so oft gefragt, ist das Vertrag. Also ich meine, das weiß ich jetzt.
Etwas versteckt auf einer Bank unter einem Blätterdach sitzt eine Gruppe älterer Menschen.
Werden Sie hier gar nicht nass? Sie haben ja eine Laube hier.
Ein bisschen noch, ja.
Bisschen, ne?
Ja,
ja. Wohnen Sie hier?
Ja. Ich wohne hier schon 51 Jahre.
Wie lange wohnen Sie schon hier?
25 Jahre.
25? Ja. Sind Sie 91 hier eingezogen?
Genau, nach der Wende, nach den Randalen damals, ja, wie das war. War nirgendwo anders frei eine Wohnung und dann musste ich gezwungenermaßen hier rein.
Wie war das?
Nach der Scheidung war das und danach war Ruhe, war nicht groß, war nicht mehr dann.
Und wo haben Sie gewohnt, als die Randale hier waren?
Auch Hoyerswerda, aber 500 Meter weg. Mhm. Ach, das hat man gar nicht so mitgekriegt. Wer hier nie gewohnt hat, die haben es ja mitgekriegt. Aber ein paar Wohnkomplexe weiter hat man das dann gar nicht mehr mitgekriegt.
Erinnern Sie sich noch an das Jahr? Der Herr meinte gerade, der ist 91 eingezogen. Erinnern Sie sich an 91?
Ich kann mich erinnern. Da war ich gerade bei meiner Freundin gewesen und wollte wieder nach Hause in die Altstadt.
Aber gar nicht. Das Spinnerei.
Bitte?
Die Polen, das Spinnerei. Was waren da hier? Also,
klar, da war gerade die Eishockeyzeit gewesen. Im Weißwasser haben die Stühle alle rausgeschmissen.
Hast du das gesehen?
Die Ausländer, die alle hier gewohnt haben.
Was haben die gemacht?
Stühle und Fernseher, weiß ich was, die alles rausgeknallt haben. Da war Polizei, alles da gewesen.
Die wurden von Nazis angegriffen und dann waren so 500 Leute aus Hoyerswerda auch da und haben Flaschen gegen das Haus geschmissen.
Das war da nicht, das war was anderes. Was Sie jetzt, das war was anderes. Nee, das war was anderes, war nicht. Das war über die andere, das war mal was anderes. Nee, das nicht. Ich sage doch, jeder erzählt was anderes. Ja, und wenn ich das nicht gesehen habe, dass die Stühle rausschmeißen, würde ich das auch nie behaupten.
Die Ausschreitungen von Hoyerswerda. Sie bildeten den Auftakt einer ganzen Serie von Pogromen und Anschlägen im wiedervereinten Deutschland, die ab 1992 auch Todesopfer forderten. Als 2015 die Zahl der Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte stieg, als Bilder aus Heidenau und anderen Orten auftauchten, sagten viele, das gab es doch schon einmal. Aber vielleicht hat es nie aufgehört.
Das Pogrom von Hoyerswerda. Eine Reise in die Gegenwart. Feature von Sebastian Dörfler und Julia Fritsche.
Diese Bilder, die wir da erlebt haben, diese Tage, also sage ich so, kommt aus meinem Kopf nicht raus.
Samuel Nkumi kam aus Mosambik in die DDR für eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. Seit 1985 lebt er in Hoyerswerda.
Es gab einige Probleme, aber nicht so relevant wie am 17. September 1991. Im Betrieb habe ich, glaube ich, 40 gehabt, kam ich zurück. Die Leute haben gesagt, du sollst nicht im Wohnheim gehen. Da ist Krawall. Ich habe gesagt, was? Da kommst du nicht rein. Ich habe gesagt, ich habe gar keinen anderen Ort, wo ich mich verstecken kann.
In dem Wohnheim leben etwa 120 der ehemaligen DDR-Vertragsarbeiter aus Mosambik und Vietnam. Zum Ende des Jahres 1991 laufen ihre Arbeitsverträge aus und damit endet auch ihr Aufenthaltsrecht. Sie verhandeln gerade noch mit den Betrieben über ihre Abfindungen.
Wirklich bin ich dahin gekommen. Es war total voll. Die Leute, die Ausländer rausgebrüllt haben, Steine geflogen. Die Fenster waren fast von der ersten Etage bis zur dritten Etage total kahl. Ich habe überlegt, reinfahren oder soll ich wieder zurück? Ich habe gesagt, nein. Ich bleibe mir nicht anders übrig, ich muss sterben, wo mein Landslot geht.
Kurz nach der Wende hat Samuel Nkumi sich einen Skoda 100 gekauft.
Ich bin dahin ungefähr so mit 20 oder 30 km gefahren. Und ich hatte meine Arbeitshelm, also Tarnung. Ich bin da langsam gefahren, wo die gemerkt haben, dass ich schwarzer bin, fing schon mein Auto zu verklopfen, Steine zu werfen. Ich bin in die Menge langsamer gefahren bis zur Tür von Wohnheim. Bin ich schneller ausgestiegen und schnell mit aller Kraft rein in die Tür. Mein Auto haben die innerhalb von einer Sekunde total demoliert. Ja, ich bin nach oben gerannt. Es gab es einige Kollegen, die verletzt waren. Ich habe zum Glück in der 9. Etage gewohnt, konnte gar keine die Steine da erreichen. Aber wir hatten eine andere Gefahr gehabt. Die sind von hinten rum reingestiegen auf dem Dach und sind von oben gekommen. Also wir waren fast unten und oben umzingelt. Ja.
Samuel Nkumi und seine Kollegen rechnen damit, dass es Tote gibt, wenn die Angreifer und sie aufeinandertreffen.
Also, ja, der Tod hat mal jeder gedacht, der in dieser Situation erlebt hat, weil er nicht wusste, was ganz genau kommen wird.
Nach über 2 Stunden trifft die Polizei ein. Die Bilanz? 12 Festnahmen und 8 Verletzte. Überwiegend ehemalige Vertragsarbeiter. In der Nacht verschanzen die Mosambikaner die Türen, halten Wache. Am nächsten Tag holt der Betrieb sie mit Bussen zur Arbeit ab. Am frühen Abend geht es wieder los. Etwa 100 Neonazis werfen Steine und Molotow-Cocktails auf das Wohnheim. Etwa 250 Anwohner schauen zu und applaudieren.
Ja, es gab es Gebrülle. Es gab es auch Leute, die unsere Freunde waren oder Freundinnen, die wir kannten, haben da gebrüllt, Ausländer raus, ihr nehmt uns unsere Frauen, ihr nehmt uns unsere Arbeit, ihr sollt verschwinden und flog die Steine weiter.
Und haben Sie sich gewehrt?
Gewehrt haben wir schon. Das weiß ich ganz genau. Das ist, ich habe in der Werkstatt gearbeitet. Ich habe damals auch Kugeln von Kugellager und so weiter gesammelt, um mich zu verteidigen. Und wenn die uns Steine geworfen haben, auch zurückgeworfen. Also es gab auch Verteidigung. Sonst wäre auch leichter Beute.
Am dritten Tag stehen 500 Menschen vor dem Wohnheim. Darunter jetzt auch Neonazis aus ganz Deutschland. Wieder fliegen Steine und Molotow-Cocktails. Die Menge jubelt bei jedem Treffer. Die Polizei registriert 17 teils schwer Verletzte, nimmt etwa 40 Beteiligte vorläufig fest. In der Nacht sperren mittlerweile 100 Beamte das Gelände ab. Die meisten der ehemaligen Vertragsarbeiter werden in Bussen direkt zum Flughafen nach Frankfurt oder Berlin gebracht, um sie von dort nach Mosambik abzuschieben. Der Mob zieht weiter zum Asylbewerberwohnheim am anderen Ende der Neustadt, in dem 240 Menschen aus Rumänien, Ghana, Iran und Bangladesch leben.
Die Polizei, die Stadt, das Land Sachsen, die Bundesregierung, sie kapitulierten vor dem Terror der Straße.
Am Morgen des 21. September fährt das sächsische SEK auch die Asylbewerberinnen und Bewerber in Bussen aus der Stadt.
Die haben ihre Ziele erreicht. Wir sind von Hoyerswerda vertrieben. Ist gar keiner mehr da geblieben. Es war eine gute kommunizierte oder organisierte Ausländerfeindlichkeit-Krawall, die wir nicht erwartet haben.
Ich habe das ja nochmal nachgeschaut, nachdem wir mit dem Kumi gesprochen hatten. Und ich dachte immer, Hoyerswerda sei das erste Pogrom nach 45 gewesen.
Naja, mit solchen Aussagen wäre ich eh immer vorsichtig, oder?
Ja, aber es gab offenbar in der DDR lauter Fälle, wo ein Mob Vertragsarbeiter gejagt hat und auch erschlagen, 1975 in Erfurt zum Beispiel. Mhm. Und Stasi und SED haben das immer vertuscht.
Hm. Ja, Rassismus hat es halt in der Ideologie der DDR auch nur hinter dem antifaschistischen Schutz vorgegeben, ne? Mhm. Aber krass. Naja, aber in der BRD haben gleichzeitig organisierte Neonazis Migranten ermordet.
Nee, ist auch Quatsch, das gegeneinander auszuspielen.
Auch nicht besser.
Aber Hoyerswerda, das war das erste Mal im wiedervereinten Deutschland.
Ja.
Niemand konnte sich 1991 vorstellen, dass die Polizei einfach vor einer Gruppe von ein paar hundert rassistischen Gelegenheitstätern, Anwohnern und Neonazis kapitulieren würde. Ja? Also, ich meine, wir reden von einer Polizei, die ein paar Jahre davor Tausende von Demonstranten in Wackersdorf, in Brockdorf etc. aufgehalten hatte, zum Teil mit wirklich schweren Geschützen, ja, Wasserwerfern, allem, was es so gab, gegen wirklich organisierte, große Demonstrationszüge vorgegangen war. Ja. Und plötzlich kapitulieren Polizeibeamte vor Neonazis und Anwohnern, das war unvorstellbar. Und deswegen stellt Hoyerswerda tatsächlich auch so einen Bruch dar. Ja?
Heike Kleffner ist Journalistin. Seit Anfang der 1990er Jahre beschäftigt sie sich mit der extremen Rechten und Rassismus, vor allem in den damals noch neuen Bundesländern. Derzeit ist sie Referentin für die Fraktion Die Linke im NSU-Untersuchungsausschuss. In ihrem Büro stapeln sich die Ordner dazu. Auch in ihnen setzt sich die Geschichte von Hoyerswerda fort. Doch dazu später mehr.
Es wäre möglich gewesen, die Vertragsarbeiter und die Geflüchteten in Hoyerswerda zu schützen. Es hätte aber bedeutet, dass die Polizei in Sachsen Verstärkungen angefordert hätte und dass sie sich entschieden hätte, klar Recht und Gesetz durchzusetzen. Und da hätte sie auch gegen vermeintlich oder tatsächlich normale Bürgerinnen und Bürger vorgehen müssen.
ARD-Brennpunkt Ausländerjagd, Rassismus im neuen Deutschland vom September 1991, live aus Hoyerswerda.
Ich begrüße bei uns auf dem Marktplatz den sächsischen Innenminister. Ich frage Sie, Herr Krause, hat der Rechtsstaat kapituliert in Sachsen? Hat er kapituliert? Ein paar Rechtsradikale haben Randale gemacht und es gibt plötzlich keine Asylbewerber mehr in Ihrer Stadt.
Ich sehe darin keine Kapitulation des Rechtsstaates. Die Staatsregierung des Freistaates Sachsen hat die Aufgabe, das Asylrecht auch durchzusetzen.
Kurz darauf tritt Rudolf Krause, der sächsische Innenminister, zurück.
Man muss das Pogrom von Hoyerswerda wirklich verstehen als die Lunte zum Flächenbrand rassistischer Gewalt. Ja.
Im Jahr darauf, 1992, verdoppelt sich die Zahl der registrierten rechten Gewalttaten in Deutschland auf über 2.500.
Hoyerswerda war das Signal an die Täter und die potenziellen Täter, dass sie straffrei davon kommen würden und dass im Zweifel a. die Nachbarn und Anwohnerinnen mit ihnen sympathisieren würden und b. die Polizei ihnen den Weg freiräumen würde. In Hoyerswerda hat die Polizei den Weg insofern freigemacht, als sie die Opfer dieses rassistischen Hasses aus der Stadt geschafft hat und gesagt hat, ja, wir können die nicht mehr schützen, also bringen wir sie weg. Und in Rostock-Lichtenhagen hat die Polizei den Schutzanspruch direkt aufgegeben, ist abgezogen und die neonazistischen Gewalttäter konnten das Vertragsarbeiterwohnheim mit knapp 100 Menschen, die da noch drin waren, in Brand setzen.
Und ich glaube, im Namen hier auch aller zu sprechen, dass wir froh sind, dass die raus sind hier, die Ausländer.
Also auch mit Gewalt?
Ja, natürlich. Geht am schnellsten. Habt ihr ja gesehen. Sonst reden können sie alle. Die Stadt und alles kann reden, aber das dauert ewig. Aber wenn sie mit Gewalt auftreten, dann geht es innerhalb von 1-2 Wochen.
Geredet hatte das ganze Land. Im Sommer 1990 hatte die Union eine Kampagne zur Verschärfung des Grundrechts auf Asyl gestartet. Im Fokus die angeblichen Asylbetrüger, die die Bundesrepublik anlocke. Die Bild-Zeitung hatte vorgegeben, Tricks der Asylbetrüger zu entlarven. Und das Spiegelcover unter dem Titel Ansturm der Armen das Bild eines vollen Dampfers gezeigt. Wenn Journalisten aus dem Westen also auf einmal die Ausschreitungen gegen Migranten in Hoyerswerda als Zivilisationsbruch verurteilten, war das widersprüchlich. Auch für sie war das Boot längst voll.
Die Naziszene in Hoyerswerda und weit über Hoyerswerda hinaus, eben bundesweit, ist mit einem enormen Selbstbewusstsein in den kommenden Jahren gegen alles vorgegangen, was nicht in ihr rechtes Weltbild passte. Und in Hoyerswerda und in der Umgebung von Hoyerswerda haben dadurch eben zwei weitere Menschen ihr Leben lassen müssen. Ja. Im August 92 ist in Geierswalde, das liegt in der Nähe von Hoyerswerda, eine Gruppe von 20 Naziskins in einer Ausflugskneipe eingefallen auf der Suche nach potenziellen Opfern. Denen hat sich eine Aushilfskellnerin in den Weg gestellt, Waltraud Schäffler, und die ist erschlagen worden. Ja. Und 1993, im Februar, ist wieder eine Gruppe von 2 Dutzend Neonazis auf der Suche nach politischen Gegnern in den einzigen nicht rechten Jugendclub in Hoyerswerda gezogen. Dabei trafen sie auf den Bus von einer Band, die in diesem nicht rechten Jugendclub gerade ein Konzert spielen wollte. Und der Schlagzeuger der Band, Mike Zerner, ist zusammengeschlagen worden und dann so schwer gestürzt, dass die Nazis ungestört ein Auto auf ihnen kippen konnten und er an den Folgen der Quetschungen gestorben ist. Und das Harte auch da war das Polizeiverhalten. Und das war so fehlerbehaftet, dass es explizit im Urteil dann auch vermerkt war, nämlich dass das Gericht die Polizei dafür gerügt hat, dass sie trotz mehrfacher Notrufe aus diesem Club nicht vor Ort gekommen sind und gesagt hat, ja, wenn die Polizei und auch der Rettungswagen schneller vor Ort gewesen wäre, dann hätte Mike Zerner überlebt.
25 Jahre nach dem Anschlag auf Samuel Nkumi und seine Kollegen im Sommer 2016, 500 Meter vom Wohnheim entfernt. Naima Yassine holt ihren Sohn Mohammed Ali mit dem Fahrrad vom Kindergarten ab.
Bist du in Eile? Musst du dich beeilen?
Nee, ist okay. Ich will spazieren mit sie. Bis Lausitz Center gibt es dort einen kleinen Market. Mal sehen.
Das Einkaufszentrum Lausitz Center ist der zentrale Ort in der Neustadt von Hoyerswerda. Davor liegt der Lausitzer Platz mit einem Springbrunnen in der Mitte.
Ah, hier kein Market heute.
Vor allem hier treffen die alten Bewohner von Hoyerswerda auf die neu hinzugezogenen, wie Naima Yassine. Wobei die 36-jährige Muslima im Grunde nicht mehr als neu hinzugezogen bezeichnet werden kann. Seit 2004 lebt sie in Hoyerswerda. Mit 4 Kindern und ihrem Mann Hamza. Sie entdeckt ihn unter einem roten Sonnenschirm im Café an der Ecke des Lausitzer Platzes.
Hast du gesehen, Papa? Ja, komm.
Naima Yassine mit ihrem pinken Kopftuch fällt auf zwischen den vielen alten und mehrheitlich weißen Menschen. Als sie auf das Café zugeht, hält ein Mann inne. Er trägt ein Thor Steiner T-Shirt, die rechte Szenemarke, blickt sie an. Männer wie er, dunkel gekleidet, zwischen 20 und 50, mit kurzgeschorenen Haaren und rechten Erkennungszeichen, laufen ihr immer mal wieder über den Platz. Naima Yassine bemerkt den Mann nicht. Nach wenigen Sekunden geht auch er weiter.
Ja.
Im Café angekommen, begrüßt Naima Yassine eine ältere Frau, die ihre Mutter dabei hat. Die drei umarmen sich.
Hallo.
Hallo, alles gut?
Hallo, alles gut?
Alles gut.
Alles gut.
Ja. Und Sie sind aus Hoyerswerda?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja. Und woher kennen Sie sich?
vom Sehen, von hier.
Ist nicht der Frau und lieber Frau und hübscher Frau.
Ganz lieb. Ich bin ganz lieb.
25 Jahre nach den rassistischen Angriffen gibt es hier Szenen eines Miteinanders von Menschen mit Kopftuch und Menschen ohne.
Das ist doch jedem selber überlassen. Ich meine, wenn ich eins aufsetze, setze ich eins auf. Oder wenn ich eine Mütze aufsetze, setze ich eine Mütze auf.
Am Nachbartisch trinken und rauchen vier Leute zwischen 50 und 60. Sie kennen sich seit Jahren, nennen sich die Krankengruppe, weil sie mal gleichzeitig hier um die Ecke im Krankenhaus lagen. Zwei von ihnen leben in den Wohnkomplexen, WKs genannt, hier neben dem Lausitzer Platz. Naima Yassine kennen sie vom Sehen. Auch Mohammed Ali, dem eine der Frauen ein Eis spendiert.
Also ist nicht mehr richtig schön in Deutschland. Nur noch Kriminalität und viel Gewalt kann nicht sein, darf nicht sein. Man kann sich kaum noch auf der Straße getrauen.
Auch hier in Hoyerswerda?
Haben wir noch nicht so schlechte Erfahrungen gemacht, aber Fernsehen reicht schon.
Haben Sie jetzt konkret hier Angst irgendwie auf der Straße? Ja.
Auf jeden Fall. Ja.
Von wem?
Von den Ausländern. Meistens, aber die sind manchmal auch sehr sympathisch, ja. Muss man sagen. Ne? Also es gibt so und solche Leute. Es gibt auch Deutsche, die...
Es ist so diffus wie an vielen Orten in Deutschland. Ali von nebenan ist total in Ordnung. Aber Angst vor Ausländern haben viele trotzdem. Gleichzeitig lehnen sie offenen Rechtsextremismus und Neonazis ab.
Gibt es bei uns hinten, bei uns, wo ich wohne, sehr viele davon. Ja, leider. Und ich kenne auch viele, leider. Wo ich denn wirklich da manchmal denke, Gottes, wo kommen denn die her, die Leute?
Ich habe eine Tochter, leider muss ich das mal so sagen, das ist genauso eine dämliche Krähe. Hey Hitler, Springerstiefel, kein Kontakt mit dem Weib. Das ärgert mich.
Wie alt ist die?
39. Ne, zu jeder Pegida, zu jeder Demo, mit großen Flaggen, Ausländer raus. Ich habe auch schon gesagt, was machst du, wenn du mal zur Not-OP kommst und nee, operiert dich? Sagst, nee, du darfst nicht ran, oder wie? Ne, also ich bin schon von mehreren Ausländern operiert worden. Kann nicht klagen.
Was sagt sie da?
Ich habe eine dumme Einstellung, ich gehöre nicht zu dieser Welt und ach, da komme ich überhaupt nicht klar mit dem Weib, überhaupt nicht.
Ist die auch so dann organisiert in irgendeiner Gruppe?
Natürlich, natürlich. Ja, nur ihre Bekannten, das sind eben alles so eine Glatzen und der eine sieht aus wie Hitler.
30 Neonazis gibt es in Hoyerswerda laut Verfassungsschutz. Sie sind heute nicht mehr so gut organisiert wie noch in den 90er und 2000er Jahren.
Mehr die Nacht hört man sie. Ich wohne ja hier vorne gleich. Die Nacht machen sie manchmal Terror, aber gesehen habe ich selten welche am Tag.
Was schreien sie da?
Na, eben diese Wörter hier, Heil Hitler und sowas. Ne?
Wie ist das, wenn sie da nachts irgendwie wach liegen und hören das?
Na, unangenehm. Bedrohlich. Also ich finde das nicht in Ordnung, sowas. Aber man kann ja nichts ändern. Wenn die Polizei kommt, meistens ja auch nicht gegen sie an.
Rufen sie dann die Polizei?
Nee.
Die Polizei vor Angst. So ist es doch. Dann ruf du mal als Frau die Polizei. Die Polizei kommt und sagt, Frau so und so, kommen Sie mal mit raus. Musst Angst haben, dass sie dich abschnappen.
Da haben Sie Angst, dass die Nazis dann noch draußen stehen?
Ja, natürlich, natürlich. So, das war doch schon ein paar Mal passiert. Die eine Frau musste ausziehen, weil sie, ne?
Meinen Sie Ronny und Monique? Dieses Pärchen, die so...
Das waren Pärchen, ja. Das waren Pärchen.
Vom Pärchen Ronny und Monique und ihrer Vertreibung aus Hoyerswerda 2012 werden in diesen Sommertagen 2016 noch viele andere reden. Am Tisch von Familie Yassine blickt Vater Hamza abwesend über den Platz. Die Augen zusammengekniffen. Die Sonne blendet. Er schwitzt. Aber er sagt, er mag das. Es erinnere ihn an seine Heimat, den Libanon. Er ist braun gebrannt. Während die meisten Menschen im Alter von Naima und Hamza Yassine tagsüber arbeiten, sitzen die beiden auf dem Lausitzer Platz. Oder zu Hause.
Sollen wir die Schuhe ausziehen?
Zu Hause serviert Hamza Yassine Tee mit frischer Minze.
Das muss Hand ganz oben. Ja, und dann kommt dieser Schaum. Ja, ja.
Der Fernseher im Wohnzimmer ist stumm geschaltet. Die zwei Söhne Abbas und Mohammed Ali klettern über das Ledersofa. Sarah ist 14. Seit 3 Monaten trägt sie Kopftuch.
Meine Mutter hat zuerst gesagt, ich soll es später machen, aber ich wollte unbedingt jetzt haben, weil ich wollte richtig Muslima sein. Da bin ich in die Schule gegangen und ja, habe zuerst mit meinen Freunden geredet dass sie immer noch meine Freunde sind und so, weil die mögen keine Ausländer und so. Ja, sie haben gesagt, super und so. Ich bin dann mit meiner Mutti in die Schule gegangen, weil ich hatte ein bisschen Angst. Und also die Mitschüler sind alle nett zu mir. Alles ist gut, wenn ich durch die Stadt laufe, passiert gar nichts. Also manche lächeln, manche gucken kurz hin und dann gucken sie wie schnell weg.
Alles ist gut, ist relativ. Erst heute Morgen am Kindergarten hat ein gut gekleideter Mann Naima Yassine Heil Hitler zugerufen. Letztes Jahr, als es über mehrere Wochen jeden Samstag Demos von extrem Rechten gegen Geflüchtete gab, verließen Naima und Hamza Yassine das Haus nicht. Und in 2 Tagen wird ein Mitschüler Sarah das Kopftuch runterreißen. Ausnahmen, sagen Hamza und Naima Yassine. Ihr eigentliches Problem ist, dass sie nicht arbeiten dürfen. Seit 12 Jahren sind sie nur geduldet.
Das ist tut weh. Wirklich. Wir wollen nicht Geld. Wir wollen arbeiten. Mein Mann will arbeiten und ich auch.
Alle 3 Monate entscheidet die Ausländerbehörde, ob sie abgeschoben werden.
Ja, das ist schwer. Wirklich schwer. Erste Sachen schwer für Kinder. Weil die Kinder lernen Deutsch und sprechen Deutsch, auch zu Hause. Das ist schwer, 12 Jahre hier. Und wir haben keine richtige Liebe.
Kein richtiges Leben. Das sagt Naima Yassine noch mehrmals. Ihr Mann wird währenddessen immer stiller, blickt aus dem Fenster und atmet schwer.
Auch ich habe mich verstanden, warum. Ich dachte, hier in Deutschland gibt's viele Sachen für die Leute, die Menschen. Wir haben Mensch, normalen Mensch. Wir haben manchmal ich vergessen, was ich will sagen. Aber ich kann nichts machen. Manchmal ich denke, ich gehe, ich bleibe meine Familie hier, ich gehe. Aber wo, ich weiß nicht. So leben geht nicht.
Selbst dem 3-jährigen Mohammed Ali gelingt es nicht, die Schwermut mit seinen viel zu großen Boxhandschuhen aus dem Wohnzimmer zu boxen.
So schrecklich. Ich weiß, ob du jetzt einen Nachmittag umsonst Deutsch lernst oder ob du dir einen Tisch umsonst auf dem Trödelmarkt kaufst oder die Wände jetzt umsonst grün streichst. Also die Angst, dass dir jemand was auf der Straße tut, ist nicht so groß wie diese Angst, abgeschoben zu werden.
Ja, und das ist halt was, was alle tolerieren oder irgendwie die Kehrseite des Sommers, der Solidarität und der Migration und Willkommenskultur und alles. Also, und die wird akzeptiert. Die wird irgendwie anders als irgendwie, ja, Horden vor Flüchtlingsunterkünften, die Radale machen, wo sich alle immer empören. Ist das halt so Normalität. Und es gehört aber zusammen.
Es ist natürlich dann keine Hoyerswerda-Spezifik, aber es hat mit Hoyerswerda dadurch zu tun, dass damals nach den ganzen Anschlägen Anfang der 90er halt die Gesetze geändert wurden.
Auf Hoyerswerda im September 91 folgt Rostock-Lichtenhagen im August 92. Neonazis greifen die Aufnahmestelle für Asylbewerber und ein Wohnheim für Vietnamesen an. Die Polizei zieht sich teilweise komplett zurück. Kurz darauf, im November, ermorden in Mölln Neonazis die 10- und 14-jährigen Mädchen Yeliz Aslan und Ayşe Yılmaz und ihre Großmutter Bahide Aslan. Ein halbes Jahr später, am 26. Mai 1993, erreicht die Asyldebatte ihren Höhepunkt. Zum ersten Mal seit Beginn der Bundesrepublik 1949 soll das Grundgesetz geändert und der Grundsatz »Politisch Verfolgte genießen Asylrecht« eingeschränkt werden. Union, FDP und SPD erreichen die nötige Zweidrittelmehrheit. Ab jetzt gilt, wer über ein EU-Land oder ein anderes Nachbarland einreist oder aus einem als sicher geltenden Land kommt, hat keinen Anspruch auf Asyl mehr und kann sofort abgeschoben werden. 3 Tage später werden bei einem Brandanschlag in Solingen in NRW Gürsün İnce, Gülistan Öztürk sowie Hatice, Hülya und Sahime Gensch ermordet. Das Asylrecht von heute ist also auch davon geprägt, was Anfang der 90er ein paar Dutzend Neonazis taten und was Anwohner und Polizei nicht taten, sich ihnen entgegenstellen.
Und Sie nehmen Ihr Rad mit?
Ja. Wir gehen jetzt an der Hauptfußgängerrichtung, denke ich mal, zum Einkaufszentrum, weil dort gewisse Örtlichkeiten sind, die gern genutzt werden zum Anbringen von Aufklebern. Hier vorne schon die Mülltonne mit den zahlreichen Überresten von diesen einschlägigen Botschaften.
Der Pfarrer Jörg Michel sucht in Hoyerswerda Nazi-Sticker. Nicht gezielt, sondern eigentlich immer, wenn er unterwegs ist.
Also Anlass war damals die Verfolgung des Ehepaares.
Ronny und Monique.
Ronny und Monique, jawohl. Von dem Fall, wir erst nachher durch die Presse erfahren hatten.
Da taucht es wieder auf, das Pärchen Ronny und Monique. Ronny und Monique wollen heute keine Interviews mehr geben zu dem, was damals passierte. Doch aus Fernsehbeiträgen und Artikeln von damals lässt sich der Abend des 17. Oktober 2012 rekonstruieren. Zweimal die Woche gehen die damals 33-Jährigen mit ihren Hunden durch die Stadt, um rechte Sticker zu entfernen. Bis es an einem Mittwochabend an der Tür klingelt. Durch das Küchenfenster ihrer Wohnung im dritten Stock sieht Monique ein Dutzend Männer und eine Frau. Dunkel angezogen, Kapuzen und Sonnenbrillen. Einige tragen Gürteltaschen, auf denen NS Hoyerswerda steht. Sofort verständigt das Pärchen die Polizei. Schon stehen drei oder vier der Neonazis vor der Wohnungstür, treten und schlagen dagegen, rufen ihr Antifa-Ratten, drohen Ronny und Monique zu töten. Als sie im ganzen Haus die Sicherungen rausdrehen und am Schloss der Wohnungstür hantieren, bewaffnen sich Ronny und Monique mit Messern. Schließlich treffen zwei Beamte ein, doch sie unterhalten sich nur mit den unten verbliebenen Rechten, die immer wieder frei, sozial, national rufen. Erst als Monique nochmal die Polizei ruft, verschwinden die Neonazis nach insgesamt 2 Stunden. Am nächsten Tag bringt ein Beamter des Staatsschutzes das Paar auf einen Bauernhof im Umland.
Es ist einfacher, 2 Personen von einem Ort zu einem anderen sicheren Ort zu verbringen, als 30 Personen beispielsweise zu bewachen oder permanent 5 Funkstreifenwagen vor einer Haustür zu stellen.
Die Opfer wegbringen, statt gegen die Angreifer vorgehen. Diese Reaktion, die Thomas Knaup, Polizeisprecher für Oberlausitz-Niederschlesien, schildert, ist dieselbe wie bei den Angriffen auf die Vertragsarbeiter und Asylbewerber. In ihre Wohnung zurückkehren werden auch Ronny und Monique nicht mehr. Ihre restlichen Sachen holen ihre Mütter später, nachts mit Taschenlampen.
Realistisch gesehen gibt es kein Zurück. Ich könnte dort überhaupt gar nicht ruhig leben. Ich würde gar nicht rausgehen mehr.
Aus MDR Exakt, Januar 2014.
Bei mir speziell ist es so, dass ich Angst habe, rauszugehen. Einkaufen, die normalen alltäglichen Dinge, das ist schon anders. Also man schaut sich wirklich die Leute an, die einem begegnen. Und ja, interpretiert wahrscheinlich auch viel rein, aber ja, ich kann es nicht, das ist in einem drin, die Angst.
Von den 15 Neonazis werden 8 angeklagt. Sie gehören zu den nationalen Sozialisten Hoyerswerda, die der sächsische Verfassungsschutz als neonationalsozialistisch und gewaltbereit einstuft. 7 kommen mit Bewährungsstrafe davon. Einer wird zu einer Haftstrafe verurteilt. Das Urteil kritisieren Abgeordnete der Linken und Grünen. Das internationale Auschwitz-Komitee nennt es ein fatales Signal an Bürger, die sich Neonazis in den Weg stellen.
Das war der Anlass, dass sie sagen, na dann, wenn man wegen Aufkleber abmachen hier bedrängt wird, dann müssen wir eben alle Aufkleber abmachen, bis die Sache damit erledigt wird. Ne? Das war der Impuls.
Haben Sie Angst?
Angst nicht. Ich bin eher vorsichtig. Ja. Aber das ist mal für mich selber mal durchgespielt worden. Was ist mit Familie und ähnlichen Dingen? Aber mein Erleben ist, wenn man eben ohne Angst gerade im öffentlichen Bereich unterwegs ist, gerade wenn Markttag ist, am Markttag ist es mir lieber, weil dann auch die Öffentlichkeit das wahrnimmt. Da sind eher die anderen in der Schwierigkeit, dann sich zu outen. Also man sollte schauen, wenn man eine Szene hat, die dort etwas unwillig ist bei dem Thema, dass man vielleicht mal zu zweit geht oder mit dem Handy schnell bei der Hand ist zum Fotografieren und dann ist die Sache eigentlich so abgedeckt. Ne? Das ist hier eindeutig von der rechten Szene. Es war schon ein bisschen abgepopelt. Also FSN-TV, das ist eindeutig der Truppe zuzuschreiben. Sie sind auch so ein bisschen so Dritte Reich-Künstlerstil.
Und da drunter steht FSN-TV. Für was steht FSN? Freie Soziale Nationale?
Freie Soziale National vermutlich mal. Müssen wir dann mal nachschauen bei der Homepage-Verbindung. Aber das ist schon eindeutig. Ich habe dann
mein Werkzeug mit. Die Laterne soll nicht beschädigt werden. Das ist ein alter Schaber vom Auto gegen Eis aus Plaste.
Den ersten Sticker findet Jörg Michel nach 5 Minuten Spaziergang. 10 Meter weiter den nächsten.
Gib Nazis eine Chance.
3 Meter weiter wieder 2. Und am Lausitzer Platz, wo Familie Yassine oft sitzt, noch 2.
Asylbetrüger nicht willkommen, Heimreise statt Einreise.
Ein Rentnerpaar beobachtet den Pfarrer, als er an einem Mülleimer schabt.
Ja, finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Das hat
machen Sie es selber auch?
Naja, wenn man es sieht, ich weiß es nicht. Kann ich nicht genau sagen. Vor allem, weil mir auch nicht das richtige Werkzeug gleich in der Hand hat. Ne?
Zu Hause hat Jörg Michel an die 200 verschiedene Nazi-Sticker in einer Mappe. Einfach um zu dokumentieren. Er ist seit Mitte der 90er in Hoyerswerda, also seit kurz nach den Anschlägen. In den Jahren danach war rechte Gewalt kein großes Thema in seiner Gemeinde. Er dachte, wie viele andere, 1991 sei eine einmalige Sache gewesen. Bis 2006, als 400 Neonazis zum 15. Jahrestag der Anschläge durch Hoyerswerda laufen. Jörg Michel gründet mit der Kirche, Gewerkschaften, Kulturvereinen und einzelnen Bürgerinnen und Bürgern die Initiative Zivilcourage. Sie wollen unter anderem den Thorsteiner-Laden im Lausitz-Center schließen lassen. Doch der Manager des Lausitz-Centers ist NPD-Kandidat im Nachbarort Kamenz. Mehrfach informieren sie vor dem Einkaufszentrum die Passanten. Nach 2 Jahren ist der Laden dicht. Ende 2013 dann sickert peu à peu die Nachricht durch, dass erstmals wieder viele Geflüchtete nach Hoyerswerda kommen sollen.
Aha. Vielleicht habe ich nur aha gedacht, ja.
Jetzt brauchen sie noch mehr engagierte Leute. Gründen ein weiteres Bündnis. Hoyerswerda hilft mit Herz. Und sagen sich, das wird die Nagelprobe, ob die Menschen in Hoyerswerda aus 1991 gelernt haben und jetzt anders damit umgehen können.
Und wenn man fragte dann auch, wird das wieder so möglich sein? Ich sage, nein, es wird nicht so möglich sein, weil wir ganz anders sensibel geworden sind als Bevölkerung. Nicht alle, aber ein aktiver Teil, der ganz wichtig ist.
Wenn die Rechten die Ersten sind, sagt Jörg Michel, die den Zuzug von geflüchteten Menschen als Thema aufgreifen, wie in vielen Orten hier in Sachsen, ist es schwierig, im Nachhinein die Stimmung wieder zugunsten der Geflüchteten zu wenden. Das Bürgerbündnis informiert die Anwohner von Hoyerswerda. Dann kommen die ersten Geflüchteten.
Wir hatten, wo die ersten ankamen, gleich eine Stunde später auf Facebook von der rechten Szene, ein Mann mit Turban in Hoyerswerda. Furchtbar, Untergang des Abendlandes. Ja, so ungefähr war das dramatisch geschildert. Es waren Sikh, ja, aus Indien, die haben ja Turbanpflicht. Und das war dann der Schocker. Ja. Jemand mit Turban in Hoyerswerda. Ne?
Doch Hoyerswerda ist vorbereitet. Auch weil die Autoritäten in der Stadt den Menschen Mut machen, auf die Geflüchteten zuzugehen. Der Bürgermeister, der neue Chef des Lausitz-Centers oder eben Jörg Michel. Nicht verhindern können sie, dass 2015 4 Neonazis einen Brandsatz auf eine Asylunterkunft werfen. Auch nicht, dass sie, obwohl 2 wegen rechter Gewalttaten vorbestraft sind, nur gemeinnützige Arbeitsstunden und Bewährungsstrafen bekommen. Doch die Stimmung in Hoyerswerda, mit seinen aktuell 4 Unterkünften für mehrere 100 Asylsuchende, ist anders als in den 90ern. Im Büro der Linkspartei, neben dem Lausitz-Center, holen sich Jugendliche Refugees Welcome Sticker ab. Doch das Büro wurde seit 2010 16 Mal von Neonazis angegriffen. Sie sprühten Hakenkreuze, Hitler-Initialen oder Judenbüro auf die Fensterfront. Stürmten 2012 mit Hitlergruß eine Bürgersprechstunde, schlugen 2016 2-mal die Doppelglasscheibe ein. Einige Mitarbeiter trauen sich nur noch mit Abwehrspray auf die Straße.
Aber wie, also was würdest du jetzt jemand fragen? Ey, du siehst aus wie ein Nazi.
Wenn ich halt nicht irgendeinen Anlass habe, würde ich sagen, hallo, wie du siehst, sind wir vom Radio, wir machen was zu 1991, kannst du dich daran erinnern?
Also einfach so dann auf die direkt los.
Ja.
Müsste man das am Wohnblock 1 dann machen, wo diese Hitlerrufe kamen?
Wahrscheinlich.
Ich habe Urlaub, deswegen stehe ich heute hier und trinke mal mein Bier auf der sogenannten Platten
Milieu.
Das Plattenmilieu ist eine Freifläche vor dem Einkaufszentrum Treff 8 in einem der Wohngebiete der Neustadt von Hoyerswerda. Neben dem Springbrunnen stehen vier Männer zwischen 40 und 60, einer im Thorsteiner-Shirt.
Haben Sie das erlebt, September 91?
Ja, ich war mittendrin.
Und was haben Sie damals gemacht? Zugeguckt oder?
Zugeguckt, wenn man es so nennt.
Ja, mal gucken, mal nicht. Wie gesagt, aktiv war ich nicht dabei. Beifall habe ich auch geklatscht.
Und der Beifall war wofür?
Ja, wie gesagt, ich bin nicht zufrieden, also nicht froh, dass wieder Asylanten da sind.
Wäre heute sowas wieder möglich, dass Asylsuchenden Unterkünfte in Hoyerswerda von der Bevölkerung angegriffen werden?
Könnte möglich sein. Also,
kennen Sie Leute, die das machen würden?
Kennen tun man viele, aber wie gesagt, das muss nicht sein. Ich habe nun selber im Strafvollzug gesessen wegen Körperverletzung und ich will nicht jetzt so vor meiner Tür Körperverletzung machen. Jeder muss überlegen, ob ich die Scheiße mache oder nicht. Es wird ein teurer Spaß, was Justiz dann betrifft.
Dass man Asylsuchende heute nur nicht angreift, weil man den Knast fürchtet, und dass man 91 applaudierte, als Molotow-Cocktails auf Vertragsarbeiter flogen, kann man in Hoyerswerda offen äußern. Auch in das Mikrofon einer Journalistin. Dieser offene Rassismus findet sich nicht nur bei Menschen mit Thorsteiner-Shirt.
Ich bin da etwas nicht mehr gut drauf zu sprechen. Am Anfang habe ich das alles noch toleriert, aber mittlerweile, finde ich, nimmt das überhand. Es müsste endlich zugemacht werden. Die dürften nicht mehr reinkommen. Es ist so.
Wer die?
Ja, die Asylanten. Familien mit Kindern habe ich nichts dagegen. Aber diese ganzen Jugendlichen, wie sind die hierher gekommen? Das ist für mich völlig unverständlich. Wenn für die Schleuser haben sie Geld und hier leben sie im Grunde genommen wie die Hartz-IV-Empfänger, die kriegen nie viel mehr.
Drei Frauen um die 40 im Altstadtcafé vorm Rathaus von Hoyerswerda. Sie tauschen Urlaubsfotos aus. Eine im Sommerkleid, eine mit gepflegtem Kurzhaarschnitt und Perlenohrringen. Sie wollen wissen, warum sich der Bayerische Rundfunk für Hoyerswerda interessiert. Als sie 91 hören, verdrehen sie die Augen.
Das hängt uns immer noch an, ja. Das ist eigentlich traurig, weil solche Zwischenfälle gab es in fast jeder Stadt. Und Hoyerswerda hat man ein bisschen sehr aufgebauscht.
Ja, wir haben einen schlechten Ruf diesbezüglich, ja, das wissen wir.
Ich habe dort so gewohnt, ich habe nicht mal was mitgekriegt davon. Das ist hochgespielt worden. Das war ein Abend, muss dort mal Theater gewesen sein. Da war ein bisschen Blaulicht und dergleichen. Und das ist richtig hochgespielt worden.
Der einen war es, glaube ich, tendenziell ein bisschen unangenehm, was die andere sagte. So, der Blonden vorne.
Der vorderen
Blonden. Ja, genau.
Aber das ist offenbar die Situation, die ist das, auch die, mit denen ich gesprochen hatte. Ne? Da hast du auch im Freundeskreis oder im Umfeld dann eben Leute, die sind halt so drauf und irgendwann traust du dich selber nicht mehr dagegen zu halten. Es ist zu anstrengend, du bist irgendwie alleine und da lässt man es halt irgendwann. Ne?
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wenn wir jetzt solche Gespräche belauschen würden in München oder in Berlin oder so.
Was da auch gibt, meinst du?
Dass es das da auch gibt. Und wenn wir dann denen das Mikro unter die Nase halten würden, dann wären da auch irgendwelche Sarrazin-Fans und würden das Gleiche sagen.
Aber würden sie es so offen sagen? Also ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass es da so eine gewisse Hemmschwelle irgendwie oft noch gibt. Ne?
Ja, ich will halt nur nicht so einen Eindruck erwecken, als ob das jetzt hier so eine totale Besonderheit wäre. So der rassistische Osten. Und die Nazistadt Hoyerswerda, die immer noch eine Nazistadt ist.
Das machen wir ja nicht. Wir haben noch irgendwie voll nette Leute kennengelernt, dann laufen die rum, die machen irgendwie was, engagieren sich. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie so ein Bild zeigen würden von Nazi-Hoyerswerda, sondern ein gespaltenes Hoyerswerda.
Also das mit dem Leugnen von 91, das fand ich jetzt ultra krass.
Das gehört dazu.
Wir wussten ja, Hoyerswerda 91, da war irgendwas.
Matthias ist heute 29 und lebt in Berlin. Hoyerswerda hat er, wie viele, nach der Schule verlassen.
Und wir hatten dazu ganz wenig Informationen nur gefunden. Also es gab auf der Internetseite der Stadt damals kein Statement. So, Wikipedia war damals auch noch nicht so, dass es dort was gab.
Seinen Nachnamen möchte er nicht nennen. Er und seine Clique. Das waren zur Jahrtausendwende etwa 20 Skater und Punks. Ein Dorn im Auge der Rechten. Sie werden nach einem Schulfest angegriffen. Von Stadt, Gesellschaft und Polizei fühlen sie sich alleingelassen, gelten als Nestbeschmutzer, Provokateure.
Die Opferberatung Sachsen rät ihnen, Pöbeleien und Angriffe zu dokumentieren. Bald wird daraus mehr.
Wir haben dann durch Nachfragen, zum Beispiel in diesem Punkrock-Jugendclub oder in der Stadtbibliothek, einen Ordner bekommen mit ungeordneten Zeitungsartikeln oder so eine Zeitungsartikelsammlung, vor allem mit Lokalpresse, und hatten dann daraus mit der Aufarbeitung angefangen. Also haben dann aus diesen Artikeln raus und dem, was wir noch selbst recherchieren konnten, so eine Chronik der Ereignisse zusammengestellt, wo wirklich jeden Tag dokumentiert ist, was da sich zugetragen hat.
Sie gründen die Initiative Pogrom 91 und fordern ein Denkmal.
Wenn man verhindern will, dass irgendwas weggewischt wird, dann gießt man es in Beton so, weil dann kann es erstmal nicht verschwinden.
2006, am 15. Jahrestag, also dem Jahr, als 400 Neonazis durch Hoyerswerda zogen, beginnen auch sie zu demonstrieren. Für Matthias ist klar,
dass wenn man nicht stört mit so einer Arbeit, dass man dann halt auch nichts verändert. Und dass wir dort mit 500 Antifas aus Berlin und Dresden und Leipzig durch die Stadt gezogen sind, die gerufen haben, wo war die 91, wo man sicher auch vielen Leuten Unrecht tut, ja, mit so einer pauschalen Schuldzuweisung, wo ja aber trotzdem was Richtiges dran ist. Denn ich meine, es waren halt einfach 70.000 Leute fast damals in Hoyerswerda. Und wo waren die damals?
Zum 20. Jahrestag 2011 bringt Pogrom 91 ein selbstgebautes Mahnmal mit zur Demo. Ein Plexiglaskasten mit einem Stein und einem Molotow-Cocktail. Alles aus dem Baumarkt. Zwei Jahre später schreibt die Stadt einen Wettbewerb aus. Und 2014 steht tatsächlich ein Denkmal in Hoyerswerda. Zwar nicht das von Pogrom 91, aber bei der Einweihung darf Matthias im Namen der Initiative eine Rede halten.
Ich habe dann gesagt, bevor ich hier anfange zu sprechen, stehen halt die ganze Zeit hier stadtbekannte Nazis hinter uns. Die hatten auch entsprechende T-Shirts an. Haben da immer gequatscht und rumprovoziert. Und niemand sieht sich da in der Aufgabe zu sagen, hier, bevor es weitergeht, ihr geht jetzt alle mal 10, 15 Meter zurück. Und wenn das nicht passiert, dann holen wir die Polizei und setzen das durch. Weil das hätten wir uns gewünscht. Und das wäre halt auch ein Zeichen gewesen, an so einem Tag der Erinnerung zu sagen, okay, wir meinen das halt ernst, so mit dem, dass man die Nazis in die Schranken weist.
Das Denkmal steht heute auf einem Schotterweg an der breiten Kreuzung zwischen dem ehemaligen Vertragsarbeiterwohnheim und dem Lausitz-Center. Es ist ein Türrahmen aus dunklem Stein, 3 Meter hoch.
Auf der Seite steht Herbst 1991 und darunter ist so ein Regenbogen. Und ja, wenn man es jetzt nicht genau weiß, könnte man denken, im Herbst 91, da war hier ein Regenbogen. Wenn man dann rumgeht, steht oben drüber, Hoyerswerda vergisst nicht, wir erinnern. Und das war's dann erstmal. Es ist dann hier so ein QR-Code eingelassen, den man dann mit dem Handy fotografieren kann. Ich mach das jetzt mal eben.
Wer ein Smartphone hat und weiß, wie man mit einem QR-Code umgeht, gelangt so zu einer Chronik der Stadt mit Polizeiberichten vom September 91.
Entschuldigt, dürfte ich euch mal kurz was fragen?
Was
denn? Ich wollte fragen, wie ihr das Denkmal hier findet. Sagt euch das was?
Das sagt uns was, ja. Zumindest wo das gebaut wurde. Da stand es viel auf Facebook, dass viele dagegen sind.
Habt ihr das bei euch in der Schule thematisiert, die 1991? Spielt das bei euch irgendwie eine Rolle?
Nee? Das haben wir nicht, nein.
Gar nicht in der Schule mal drüber gesprochen?
Überhaupt nicht, null, nein.
Und wie habt ihr euch dann damit auseinandergesetzt? Mal?
Eltern. Gibt es auch ein paar Videos auf YouTube. Ja. Aber so viel weiß ich jetzt hierüber auch nicht.
Deine Frau mit zwei Einkaufstüten aus dem Lausitzer Shopping Center zurück. Waren Sie damals schon in der Stadt 1991?
Ich stamme hier aus der Gegend, habe das aber in der Zeit, da ich ein Kleinkind hatte, schlecht mitbekommen.
Ja.
Also, wie gesagt, ich habe es auch nicht verstanden, warum. Ich verstehe das auch heute nicht, warum so gegen Ausländer gehetzt wird.
Ja. Wie gehen Sie damit um dann, wenn solche Gespräche geführt werden?
Es ist schwierig zu widersprechen, vor allen Dingen, wenn man dann aus dem eigenen Verwandtenkreis keine Hilfe bekommt. Deshalb bin ich dann lieber ruhig.
Wie kann man die Menschen in Hoyerswerda heute ermutigen, sich gegen Hitlerrufe und rechte Meinungsmache zu wehren? Bürgermeister Stefan Skora sagt, das sei Aufgabe der Zivilgesellschaft.
Jeder hat sein subjektives Empfinden. Also von diesen konkreten Fällen habe ich nichts gehört, sage ich auch ganz deutlich. Jeder hat sein subjektives Empfinden. Ob das so im WK1 so ist, wie beschrieben ist, Kann ich jetzt nicht sagen, will ich auch nicht kommentieren. Jeder hat seine Erfahrung. Der eine fühlt sich von dem bedrängt, der andere von dem.
Bernd Merbitz ist Polizeipräsident von Leipzig und als Leiter des operativen Abwehrzentrums zuständig für politisch motivierte Straftaten in Sachsen. Er ist einer der wenigen in der Polizei Sachsen, der die heutige Stimmung offen als Pogromstimmung bezeichnet, in der Rechtsextreme Ausländer jagen, sie erniedrigen, ständig Hass schüren. Doch Fragen zur Polizei wie, warum gelingt es vielerorts, wie im Sommer 2015 in Freital, nicht rechtzeitig vor Ort zu sein, um Geflüchtete und Gegendemonstranten vor den Rechten zu schützen? Und warum ist die Polizei im Sommer 2015 in Heidenau nicht gegen Heil-Hitler-Rufe und Böllerwürfe vor dem Notquartier für Geflüchtete vorgegangen, sondern hat erst massive Verstärkung und einen Wasserwerfer angefordert, als linke Gegendemonstranten anreisten? Diese Fragen beantwortet auch Bernd Merbitz nicht. Dass es noch keine Toten gibt, ist reines Glück, sagt das Bundeskriminalamt im Juni 2016 angesichts von 563 Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte im ersten Halbjahr 2016. Dass es noch keine Toten gibt. Das ist nur richtig, wenn man nur die Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte seit 2015 zählt. Allein seit der Wende gab es mehr als 150 Todesopfer rechter Gewalt.
Aus dieser Generation Hoyerswerda ist ein Kern von, ich würde sagen, 500 bis 800 Neonazis übrig geblieben, die in den gesamten 1990er Jahren bis weit in die 2000er und eigentlich bis jetzt ihr Selbstverständnis aus dieser Zeit beziehen.
Die Journalistin Heike Kleffner ist derzeit Referentin für die Fraktion Die Linke im NSU-Untersuchungsausschuss und setzt sich auch dabei intensiv mit der Geschichte von Hoyerswerda auseinander. Denn auch das NSU-Kerntrio und seine Unterstützerinnen und Unterstützer stammen aus der Generation Hoyerswerda. Genauso wie zum Beispiel der Attentäter, der 2015 versuchte, die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker zu ermorden.
Diese Erfahrung von quasi einer Allmacht, ja, und der Erfahrung von Applaus und Zustimmung durch die Bevölkerung vor Ort, die hat dieser Generation ein unglaubliches Selbstbewusstsein verliehen. Und mit diesem Selbstbewusstsein und eben diesem Wissen darum, auch bei schwersten Straftaten nicht belangt zu werden, nicht zur Verantwortung gezogen zu werden, haben sie sich in neonazistischen militanten Netzwerken organisiert.
Hoyerswerda ist mehr als ein Ort. Das Pogrom war eine Botschaft an Rechtsextreme in der ganzen Republik. Bei Angriffen von Neonazis wird die Polizei nicht eingreifen, die Anwohner werden applaudieren. Diese Botschaft wird heute an anderen Orten weitergetragen. Oder eben nicht.
Das Pogrom von Hoyerswerda. Eine Reise in die Gegenwart. Feature von Sebastian Dörfler und Julia Fritsche. Es sprachen Bibiana Beglau und Philipp Munk. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Martin Heindl. Redaktion Katja Huber. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2016.